Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Der sichtbare Erlöser, er kommt in einer ärmlichen Krippe zur Welt. Ochs und Esel sind die Erfüllungszeugen der Schrift. So geschehen, als das Wort Fleisch wurde zu Bethlehem. Eine Luca-App oder ein Covid-Pass hat da noch keiner verlangt. Da macht es Sinn, zu Beginn dieser Ausgabe von Kultur heute einmal über Baumaterialien und über Architektur nachzudenken im abgelaufenen Jahr. Und das wollen wir tun mit einem Rückblick auf das Jahr. Der Neubau des Stadtarchivs Köln, er wurde im September gefeiert und erinnert zugleich an den Einsturz des Gedächtnishauses vor 12 Jahren, die Flutkatastrophe im Ahrtal, die Olympischen Spiele ohne Publikum, die Berliner Enteignungsinitiative, die Architekturbiennale in Venedig, das Humboldt-Forum, das verteuerte Bauen und die soziale Frage des Wohnens. Das sind nur einige Stichworte für einen Rückblick auf die Architektur, den ich wagen will mit Nikolaus Bernau. Und ihn habe ich gefragt, was war in Ihren Augen die wichtigste Architekturentscheidung in Deutschland 2021?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass es eine sehr symbolische Architekturentscheidung gegeben hat. Es hat erstmal natürlich die großen Referenden gegeben in Berlin über die Enteignung von Wohnungsbauunternehmen, die ja politisch extrem auswirkungsreich sind und damit eben auch dann die Architektur sehr prägen werden. Und es hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegeben über die Mietpreisgrenzung. Aber Architektur symbolisch war, glaube ich, mit das Wichtigste der Baubeginn für das Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin auf dem Kulturforum. Und zwar einfach deswegen, weil dort ein Gebäude errichtet wird, das mit so ziemlich allem bricht, was derzeitig als das Wichtigste für die Zukunft betrachtet wird. Das fängt also mit dem Umweltschutz an. Es wird immens viel Land verbraucht. Es wird immens tief in den Wasserhaushalt eingegriffen. Es werden unglaubliche Mengen von Beton verbaut, was nur ein wirklich umweltgefährdender Baustoff ist. Aber es ist überhaupt nicht nachhaltig. Und genau Nachhaltigkeit ist aber das, was in der Architektur für die Zukunft gefordert wird. Und insofern denke ich, das ist wirklich ein Bau, über den wird man aus ganz anderer Perspektive auch in 20 Jahren noch reden.
Gibt es noch andere skandalöse bauliche Entwicklungen, die Ihnen einfallen?
Ja, man muss leider sagen, auch da wieder auf Berlin einzudreschen, ist zwar sehr leicht. Die Stadt hat in dem Falle damit gar nichts zu tun gehabt, aber der Bund hat dort eben auch durchgesetzt, dass diese Einheitswippe gebaut wird. Auch dort eine Entscheidung, die alles andere als nachhaltig ist. Dort wird mit immensem Energie und Aufwand und Materialaufwand ein Denkmal in ein historisches Denkmal hineingepresst, das damit gleichzeitig zerstört wird und das gleichzeitig auch noch eine ganz wichtige historische Aussage hatte, nämlich über den Zustand des Ersten Reiches von 1871. Auch dort kommen diese ganzen Debatten zusammen. Wie gehen wir mit Nachhaltigkeit um? Wie gehen wir mit dem Anspruch des Staates um auf öffentlichen Raum? Wie gehen wir mit öffentlicher Kritik und öffentlicher Debatte um? Und in allen diesen Fällen, sowohl beim Museum der Moderne als auch beim Einheitsdenkmal, muss man sagen, ist die Debattenlage ausgesprochen rückwärtsgewandt gewesen.
Der Zufall will, dass wir vor kurzem gemeinsam noch über die Schlosskuppel und die Inschrift auch gesprochen haben. Irgendwie scheint es da kaum jemand zu geben, der daran Anstoß nimmt oder auch, dass die Bundesstiftung für Baukultur da nicht irgendwie mal den Finger hebt und sagt, so geht's nicht.
Ja, das ist ein Kernproblem, denke ich, der Architekturdebatten in Deutschland in den letzten Jahren. Unter dem Einfluss der Postmoderne hat sich das alles irgendwie aufgelöst, dass man über die Bedeutung von Formen redet. Und heute scheint irgendwie jede Form irgendeine Bedeutung zu haben. Aber das stimmt natürlich nicht. Formen haben sehr spezifische Bedeutungen. Und wenn ich eben eine christozentrische Inschrift oben an eine Schlosskuppel nachmale, zudem historisch nicht korrekt, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, aber wenn ich sie nachmale, dann hat das eben eine Bedeutung für das Gebäude unterhalb dieser Kuppel, das heißt für das Humboldt-Forum. Das gleiche ist mit dem Einheitsdenkmal, mit dieser großen Goldschüssel oder mit der sogenannten Scheune auf dem Kulturforum. So eine Scheune zwischen der Philharmonie und der Neuen Nationalgalerie und der Staatsbibliothek ist eben auch ein massiver Eingriff in einen Denkmalbestand. Und ich denke, darüber werden wir viel, viel mehr debattieren müssen in Zukunft, dass Formen auch Bedeutungen haben.
Gab es in Ihren Augen sowas wie den Bau des Jahres?
Also auf jeden Fall würde ich das Gasteig in München dazu rechnen. Also nicht nur deswegen, ich habe den Saal selber noch nicht gehört, weil er eine sehr gute Akustik bekommen haben soll. Das war ja immer die Hauptkritik an dem alten Gasteig-Saal, sondern weil man dort eben auch gezeigt hat, man kann auch ein nicht besonders geliebtes Gebäude der 1970er Jahre umgestalten, so dass es der Zukunft dienlich ist. Man muss nicht immer neu bauen. Dann, was ich sehr, sehr spannend fand, waren die Neubauten für Medien, die in diesem Jahr entstanden sind. Vor allem das Springerhof Hochhaus oder Springerhaus von Rem Koolhaas in Berlin und von Snøhetta, das Gebäude für Le Monde in Paris, die beide eben gezeigt haben, ja, Medien brauchen auch einen Ort. Sie können nicht einfach nur ortlos hantieren, auch wenn sie jetzt im Internet agieren, sondern sie müssen tatsächlich ein Haus haben, um erkennbar zu bleiben. Und das ist eine hochinteressante Entwicklung.
Es war 1972, als Günter Behnisch das Glasdach fürs Münchner Olympiastadion schuf, was sicherlich eine Ikone ist. Das heißt, mit Olympischen Spielen sind auch immer Erwartungen an Architektur verbunden. Davon war aber dieses Jahr nicht die Rede, ne?
Davon war nicht die Rede, aber das war durchaus auch die große neue Entwicklung, die sich dort abzeichnet. In Tokio fanden diese Spiele ja im Wesentlichen in den Gebäuden der ersten Spiele aus den 60er Jahren statt. Das waren ganz, ganz tolle Bauten des Betonbrutalismus mit ganz phänomenal starken Formen auch, die eben auch damals gezeigt haben, Japan ist wieder ein Teil der westlichen Moderne. Und diese Bauten hat man einfach weiterverwendet. Man hat auch einige neue Anlagen gemacht, aber die waren nicht besonders prätentiös. Man hat sich da auch wieder sehr zurückgehalten, hat dann irgendwelche alten Hafenanlagen was reingebastelt und so. Und ich denke, das ist wirklich die Zukunft, wenn wir uns dann eben gleichzeitig angucken, was zum Beispiel auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt wurde. Nämlich genau die gleiche Entwicklung. Haltet euch zurück, zieht euch zurück. Wenn wir auf diesem, als Menschen auf diesem Erdball überleben wollen, müssen wir uns zurückziehen und müssen weniger bauen und vorsichtiger bauen. Das ist die Zukunft, ganz klar.
Entspricht das einem internationalen Trend? Ich, während Sie gesprochen haben, musste ich so dran denken, viele Neubauten von Hochhäusern, das sind so vertikale Dörfer, begrünte, ne? So übereinander geschichtete Baumkuchen. Ein einfaches Beispiel in Düsseldorf, eine der größten Einkaufsstraßen Deutschlands, da hat Ingenhofen das sogenannte Tal gemacht, eine 112 Meter grüne Fassade. Da tut sich doch was.
Da tut sich sehr viel. Also nicht nur in Düsseldorf, sondern da kann man zum Beispiel mal nach Singapur gucken. Man kann übrigens auch nach China gucken. China hat ja dieses große Problem, dass sie riesige Städte innerhalb von kürzester Zeit bauen müssen, weil die Bevölkerung so gewachsen ist. Oder eben gerade Singapur ist auch ein fantastisches Beispiel, weil es so wahnsinnig wenig Platz hat und dort eine ganz ökologische Stadt jetzt baut. Und zwar genau mit diesen Dauerthemen, wie verdichten wir den Baubestand, wie erhöhen wir ihn auch im Zweifelsfalle mit einem Hochhaus und wie benutzen wir dann diese neuen Gebäude zum Beispiel zur Energieproduktion, zur Produktion von Nahrungsmitteln, zur Produktion von frischer Luft, von Grünraum insgesamt für die Umgebung? Und da ist ganz, ganz viel Stoff in den letzten Jahren entstanden und vor allem auch im letzten Jahr, wo wir uns wirklich umgucken können, auch in Europa und sagen, hallo, da ist etwas abzusehen. Da können wir etwas lernen in Städten, die komplizierter aufgebaut sind als unsere, auch jünger aufgebaut sind und deswegen auch neue Entwicklungen schneller zulassen.
Der Neubau des Stadtarchivs in Köln wurde im September dieses Jahres begangen, erinnert zugleich an eine schmerzliche Wunde, nämlich den Einsturz des Archives vor 12 Jahren. Das zeigt auch, dass eine gewisse Sensibilität fürs Thema irgendwie noch immer nicht so richtig da ist, auch im Koalitionsvertrag nicht, oder?
Nein, im Koalitionsvertrag ist leider das Bauen bis jetzt doch wirklich sehr auf den Neubauaspekt konzentriert, wobei dieses Gebäude ist ja auch ein Neubaugebäude von Wächter und Wächter und das ist zweifellos auch eine der Bauten, an die man sich noch sehr lange erinnern wird und zwar einfach deswegen, weil er so unprätentiös ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, der allergrößte Teil des Kölner Stadtarchivs ist immer noch nicht zugänglich und ist schwer beschädigt und in diesem Gebäude wird eben auch klar gemacht, wie bedeutend sind Archivbestände für unser kollektives Gedächtnis.
Wir müssen am Ende unseres Gesprächs aber auch nochmal sagen, wen haben wir denn aus der Architekturwelt dieses Jahr verloren?
Ja, also auf jeden Fall den großartigen Ingenieur Jörg Schleich, der uns so viele tolle Brücken und Konstruktionen gebaut, der übrigens auch in München schon beteiligt war, dass man sich heute fragt, wo ist eigentlich dieses kulturelle Wissen geblieben, dass man mit Konstruktion eben wirklich auch dramatische Effekte erzielen kann. Dazu gehört Richard Rogers, der ja jetzt erst vor wenigen Tagen gestorben ist, der eben genau mit dem Centre Pompidou auch eines dieser Bauten gemacht hat, die gezeigt haben, Kultur muss nicht eine steinerne Fassade haben. Kultur kann ganz offen und dynamisch stattfinden. Luigi Snozzi ist schon ganz Anfang des Jahres gestorben, ein großartiger italienischer Architekt, der vor allem in den 1990ern bedeutend wurde durch seine Stadtplanungen, durch seine ganz feinsinnigen, sehr zarten Architekturen, sehr viel Stein auch. Es war sehr postmodern in vieler Beziehung gedacht und sehr rationalistisch, aber ganz tolle Bauten. Er ist eines der Opfer der Covid-19-Epidemie gewesen. Da muss man dann wiederum gleichzeitig auch dann denken, okay, es waren Leute, die wir jetzt verloren haben, aber wir hatten auch einen unglaublichen Eindruck in diesem Jahr, den Arc de Triomphe in Paris, als der eingepackt wurde und bei dem man wirklich das Gefühl hatte, also ich zumindest, Architektur kann wirklich richtig schweben, wenn sie entsprechend gemacht wird.
Sagt Nikolaus Bernau, mit ihm habe ich auf das Architekturjahr 2021 geschaut. An Despoten scheint ja immer dann Bedarf zu sein, wenn die Zeiten schwieriger werden. Mit Jair Bolsonaro regiert in Brasilien ein rechtsextremer Politiker, der den Kulturbetrieb und die Künstler angreift. Theaterstücke, Tanzaufführungen, Filme, Ausstellungen werden zensiert. Es herrscht Kulturkampf. Aber es regt sich auch Widerstand. Neue künstlerische Netzwerke werden geknüpft, zum Beispiel auf der Biennale in Sao Paulo, auf der in diesem Jahr besonders viel indigene Künstler vertreten sind, oder dem gerade neu eröffneten Museum der schwarzen Kunst im Freilichtmuseum in Chotim. Anne Herberg berichtet darüber.
Fora Bolsonaro, rufen sie Bolsonaro raus. Und dann Viva Marighella, es lebe Marighella. Auf einem Territorium der Landlosenbewegung, MST in Bahia, wird die Brasilien-Premiere des Dokumentarfilms Carlos Marighella gefeiert. Brasiliens berühmtester Revolutionär und intellektueller Vordenker des Konzepts der Stadtguerilla. Er wurde zum Staatsfeind Nummer 1 der damaligen Militärdiktaturen und 1969 umgebracht. Für Brasiliens Rechte ist Marighella bis heute klassische Hassfigur. Die Dreharbeiten zum Film wurden von Drohungen gegen Regisseur und Crew begleitet.
Ich habe keine Angst vor diesen Leuten. Das sind Angsthasen, die sich hinter der Anonymität der sozialen Netzwerke verstecken. Heute ein Film über Marighella in Brasilien zu zeigen, heißt, diesen Leuten die Stirn zu bieten. Und ich bin stolz, Teil dieser Konfrontation zu sein. Wir müssen uns diesem Faschismus entgegenstellen.
Linkspathologischer Kommunist wurde Wagner Moura beschimpft. 2019 wurde sein Film auf der Berlinale uraufgeführt. In Brasilien dagegen wurden die Mittel für den Vertrieb gekappt. Erst im November konnte der Film ausgestrahlt werden. In Brasilien tobt ein Kulturkampf, seit Jair Bolsonaro 2019 in den Präsidentenpalast einzog. Was nicht in sein Weltbild von Gott, Vaterland und Familie passt, wird als kultureller Marxismus oder Gender-Ideologie gebrandmarkt. Staatliche Mittel werden so umgeleitet, dass dieser Diskurs unterstützt wird. Beispiel in Hotchim, Brasiliens berühmtestes Freilichtmuseum, eine Art Garten Eden der Kunst. Firmen oder Privatpersonen, die das Museum oder Ausstellungen unterstützten, konnten ihre Gelder früher steuerlich absetzen. Diese Art der Kulturförderung liegt heute praktisch auf Eis. Giuliano Borin ist botanischer Kurator des Museums. Ich habe einen Doktortitel, bin Wissenschaftler, arbeite mit Pflanzen, der Umwelt und mit Bildung. Für die Regierung bin ich damit super links, jemand, der keinen Platz im heutigen Brasilien hat. Genauso wie die Natur. Deswegen zerstört sie den Wald. Ich will mit meiner Arbeit zeigen, dass wir die Natur brauchen, dass wir das Wissen der Indigenen über den Wald und die Pflanzen brauchen. Umwelt ist Widerstand, Wissenschaft ist Widerstand, das Museum ist heute Widerstand.
O museu é resistência hoje, né?
Ai, minha mãe, menininha. Ai, minha mãe.
Eine Hommage an die Orixas, die afro-brasilianischen Naturgottheiten, bei der Eröffnung des neuen Museums für schwarze Kunst in der berühmten Freiluftgalerie in Hotchim bei Belo Horizonte. Das Projekt wurde bereits 1950 vom Künstler und Intellektuellen Abdias Nascimento konzipiert und heute endlich umgesetzt. Als Ort des kollektiven Widerstandes gegen Rassismus und Kolonialismus, auch in seinen ästhetischen und institutionellen Dimensionen. Elisa Nascimento. Schwarze Kunst war die erste, die mit den festgefahrenen Mustern der Renaissance brach. Sie inspirierte die moderne Kunst, wurde aber immer abgetan als Folklore, als minderwertig, bekam keinen Platz in einem Museum. Wir wollen hier etwas schaffen, das nicht nur vorübergehend Interesse weckt, sondern andockt an die Tradition des kollektiven Widerstandes. Wir wollen zeigen, dass es ihn immer gab, seit dem ersten Mal, als ein versklavter Afrikaner brasilianischen Boden betrat.
Es gibt noch sehr viel zu erobern. In Zeiten, in denen alles verengt werde, Verschwörungstheorien in Filterblasen zirkulierten, Künstler zu Feindbildern werden, sagt die Witwe Nascimentos, sei es besonders bedeutsam, dass das vor 50 Jahren angedachte Projekt nun im In Ho Chi Minh einen Platz finde. Einem Ort, der Umwelt, Wissenschaft und Kunst schon immer zusammengedacht habe.
Berichtet Anne Herberg. Weimar am Pazifik. So wurde Pacific Palisades vor Los Angeles gern genannt, wo während des Zweiten Weltkriegs Thomas Mann und Leon Feuchtwanger, Brecht, Adorno, Schönberg und viele andere lebten. Schriftsteller und Komponisten waren dort im Exil. Denkt man an den Einfluss deutschsprachiger Filmemacher und Macherinnen auf Hollywood, dann fallen gern Namen wie Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, Otto Preminger und Billy Wilder. Ob sie aus Deutschland oder Österreich kamen, wird dabei selten unterschieden. Das Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles widmet eine Veranstaltungsreihe dem Einfluss Österreichs auf die kalifornische Filmindustrie. Titel: Vienna in Hollywood. Und dabei werden auch Künstlerinnen und Künstler gewürdigt, die selten im Scheinwerferlicht standen. Kerstin Zelm.
Doris Berger, Kuratorin am Academy Museum in Los Angeles, war zunächst skeptisch, ob der Einfluss Österreichs auf Hollywood ausreichend Material für eine Veranstaltungsreihe mit Symposium und Filmserie hergeben würde. Das Zentrum der Filmindustrie vor dem Zweiten Weltkrieg sei schließlich Berlin gewesen. Doch auch, weil österreichische und deutsche Filmschaffende in den USA gerne miteinander verwechselt werden, war sie letztendlich vom Projekt überzeugt.
Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren noch in der Zeitung stand, der deutsche Filmemacher Billy Wilder. Und da dachte ich, ja, eigentlich stimmt das. Eigentlich sollten wir da was zu machen.
Hollywood ist nicht denkbar ohne Einwanderinnen und Einwanderer aus Ost- und Mitteleuropa, wie Billy Wilder, der in Wien aufgewachsen ist. In den 1920er Jahren kamen aus Österreich unter anderem der Schauspieler und Regisseur Erich von Stroheim und der Komponist Max Steiner, der zum Beispiel die Filmmusik zu King Kong, Casablanca und Vom Winde verweht schrieb. Mehr österreichische Filmschaffende kamen in den 1930er und 40er Jahren auf der Flucht vor dem Naziregime nach Hollywood. Darunter die Regisseure Billy Wilder und Fritz Lang sowie die Drehbuchautorinnen Vicky Baum und Salka Viertel. Wien habe man für den Titel der Veranstaltungsreihe gewählt, weil es das lebendige Zentrum der Habsburger Monarchie vor dem Ersten Weltkrieg war.
Wo ja sehr viele Kulturen zusammenkamen und sehr viele Sprachen auch gesprochen wurden. Also was heute Ungarn ist, Polen ist, Tschechien, Slowakei, Teile von Italien, auch Ukraine, Teile von Rumänien. Das war alles Teil der Monarchie und alle diese Kulturen kamen da zusammen und Ethnien auch. Es waren verschiedene Religionen, die praktiziert wurden. Und all das fanden wir halt spannend.
Dass sie die Kaffeehauskultur, die regelmäßigen Begegnungen von Künstlerinnen und Künstlern aus Theater, Film, Literatur und auch Psychoanalyse in Los Angeles schwer wiederbeleben konnten, traf viele Exilierte hart, erklärt der Leiter des Max-Kade-Instituts für österreichische, deutsche und Schweizer Studien, Paul Lörner.
Los Angeles war kein Wien, also Los Angeles ist Autostadt und das war umständlich, immer per Auto umgehen zu müssen. Aber in Los Angeles haben viele in Salons sich getroffen und in diesen Kreisen haben sie sich so ein Stück von Wien wieder ins Leben gerufen.
Dennoch gelang es vielen dieser Filmschaffenden, Hollywood zu beeinflussen und ein reiches Erbe zu hinterlassen. Gewürdigt werden bei der Veranstaltungsreihe auch wenig bekannte Frauen, die in Hollywood erfolgreich waren, wie Tänzerinnen, Choreografinnen, Komödiantinnen, Kostümbildnerinnen, Drehbuchautorinnen und Schauspielerinnen. Die Rolle von eingewanderten weiblichen Filmschaffenden und ihren Werken in Hollywood werde bisher zu wenig berücksichtigt, bemerkt die Leiterin der USC-Exilbibliothek Michaela Ullmann.
Das ist halt gerade das Spannende, weil es sind halt nicht immer die ewig gleichen, sondern es sind halt tatsächlich Leute, von denen man oft noch nicht gehört hat oder über die man halt was lernen kann und die eine ähnlich wichtige Geschichte hatten und ähnlich imposant wie viele der Bekannten, wo man es einfach nicht kennt.
Nur wenige wüssten zum Beispiel, dass Salka Viertel eine der erfolgreichsten Drehbuchautorinnen bei der Filmproduktionsfirma MGM war, mehrere Drehbücher für Filme mit Greta Garbo schrieb und weit über ihre Arbeit an Set und Schreibtisch Einfluss in Hollywood hatte, erklärt Michaela Ullmann.
Sie war halt nicht nur eine Screenwriterin, die es in Hollywood dann irgendwie geschafft hat als Exilantin, sondern die hat tatsächlich auch sich politisch engagiert. Die hat sich engagiert für andere junge Künstler, dass die Connections bekommen. Und das ist so eine der Geschichten, ja, die ans Licht kommen jetzt so langsam und die auch wirklich gewürdigt und zelebriert werden sollte.
Noch bis Ende Januar feiert das Academy Museum in Los Angeles Filme und Filmschaffende aus Österreich, ohne die es Hollywood, so wie es ist, nicht geben würde.
Kerstin Zilm war das. Sie war klein, fragil, mit großer Sonnenbrille und trug Pagenkopf. Und sie war Vertreterin des sogenannten New Journalism, einer essayistischen, intellektuellen Literaturform, die sehr subjektivistisch vorging. Und sie war berühmt, eine wichtige Chronistin der US-amerikanischen Gegenwart und Geschichte und ist im Alter von 87 Jahren, einen Tag vor Heiligabend, gestorben. Joan Didion. Sie lehrte in Harvard und Yale. Ihr berühmtestes Buch ist gleichzeitig jenes, das sie die meiste Kraft kostete. Ein Buch über den Tod ihres Mannes im Jahr 2003. Einen Tag vor Weihnachten ist sie gestorben. In unserem Frühprogramm gab es am Heiligabend bereits einen Nachruf. Nun auch hier Anja Reinhardt.
Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf.
Das sind die ersten Sätze, die Joan Didion nach dem Tod ihres Mannes aufschreibt. Aus den Notizen, die sie sich jeden Tag macht, wird am Schluss ein ganzes Buch, das Jahr des magischen Denkens. Mit kühler Präzision beschreibt sie den Verlust und den Schmerz, Trauer, Wut und Ohnmacht. Didion seziert ihr Innenleben, so bestechend klar wie in ihren Reportagen, für die sie berühmt ist. Niemand dekonstruiert den American Dream oder vielleicht eher den kalifornischen Lifestyle klarer als sie. Die Parallelwelten, den Schein, die Unzulänglichkeiten, die dahinter stecken, auch die eigenen.
Wenn du eine Reportage schreibst, dann gehst du in die Welt raus, danach in dein Zimmer und schreibst deinen Bericht. Aber bei einem Roman bist du ganz und gar auf dich alleine gestellt. Du bekommst schlechte Laune, weil es vielleicht nicht so gut läuft. Denn am Anfang läuft es nie gut. Und es bleibt so, bis du fast fertig bist.
Bei der Modezeitschrift Vogue hatte sie angefangen. Spätestens seit den 80ern gehört sie zu den wichtigsten Autoren des Landes. 5 Romane schreibt Didion außerdem. Fast immer sind die Protagonisten zerrissene Charaktere, psychisch labil, unfähig, Bindungen zu halten oder überhaupt erst einzugehen. In ihren letzten Jahren wird sie zur generationenübergreifenden Ikone, nicht nur für Intellektuelle. Eine Modemarke macht sie mit 80 Jahren zum Model, mit schütterem Haar und faltiger Haut. Ein Porträt, das den Kern trifft. Glamour und Denken, Lifestyle und Intellekt sind vereinbar. Joan Didion war die Personifizierung dieser Synthese.
Anja Reinhardt war das zum Tod der US-Autorin Joan Didion. Frau Thomas Mann, so hieß eines ihrer Bücher über Katja Pringsheim. Und es spielte auf die altmodische Sitte an, Frauen mit dem Namen ihres Mannes anzureden. Inge Jens. Sie war von Anfang an keine Frau Walter Jens. Dafür hatte sie zu viel Format. Als Ehefrau des berühmten Tübinger Rhetorikprofessors und einflussreichen Intellektuellen hat sie, spät, ihren Namen in die deutsche Literaturgeschichte eingeschrieben. Im Alter von 94 Jahren ist sie in Tübingen am 23. Dezember gestorben. Tobias Inje erinnert an sie.
Eigentlich wollte Inge Jens, geborene Puttfaken, Ärztin werden. Doch da sie in Hamburg keine Zulassung zum Medizinstudium bekam, studierte sie dort Germanistik, Anglistik und Pädagogik. Nach Tübingen wechselte sie 1949, auch auf Anraten ihres Vaters. Inge Puttfaken nahm das Studium der Literaturwissenschaften auf und lernte den ebenfalls in Hamburg geborenen Walter Jens kennen, den sie 1951 heiratete. Ein Jahr später schloss sie ihr Studium erfolgreich mit einer Promotion ab, entschied sich dann aber aus familiären Gründen, der Geburt ihrer Söhne Tillmann und Christoph, gegen eine eigene akademische Karriere. Beim legendären Schriftstellertreffen der Gruppe 47 lernte Inge Jens unter anderem Ilse Eichinger, Hans-Werner Richter, Heinrich Böll, Ernst Bloch oder Hans Meyer kennen und begann sich bald darauf, einen eigenen Namen im Literaturbetrieb zu machen. als Editorin der Briefwechsel von Hans und Sophie Scholl oder von Thomas Mann mit dem Germanisten Ernst Bertram.
Es waren Thomas Mann Briefe, die mir als erstes gegeben wurden, mit der Bitte, sie edieren zu wollen. Aber es war nicht vorgängig das Interesse an Thomas Mann, der mich niemals in dem Maße interessiert hatte, bis dahin, wie er zum Beispiel meinen Mann interessiert hat. Aber da mir die Tätigkeit des Edierens Spaß machte und ich da natürlich über einen einflussreichen, bekannten Schriftsteller plötzlich ein ganzes Panorama sich eröffnen sah, sind Editionsarbeit und Thomas Mann für mich Synonyme gewesen.
Neben ihrer Tätigkeit als Editorin verfasste Inge Jens zusammen mit ihrem Mann unter anderem mehrere Bücher über die Universitätsstadt Tübingen. Daneben engagierte sie sich, geprägt durch die eigene Kriegserfahrung als Heranwachsende, in der Friedensbewegung und beteiligte sich an Sitzblockaden gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen in Mutlang. Und während des Golfkrieges 1991 nahm sie US-amerikanische Deserteure in ihrer Wohnung auf. Ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt war der Bestseller Frau Thomas Mann, das Leben der Katharina Pringsheim. Frau Walter Jens war da längst aus dem Schatten ihres Mannes herausgetreten. Einen großen Einschnitt in ihrem Leben bedeutete es, als bei ihm wenig später eine schwere Altersdemenz diagnostiziert wurde.
Ich hatte keine Ahnung. Demenz war ein Begriff, der mir völlig fremd war. Ich weiß, als ich das erste Mal den Begriff hörte, nämlich vom Hausarzt, den ich dann irgendwann mal verzweifelt fragte, was soll denn nun werden? Und er zuckt die Achseln und sagt, wieso, ihr Mann wird eben dement. Und dann bin ich erstmal in mein Lexikon gegangen, habe geguckt, was heißt das?
Alleingelassen nach über 60 Jahren Ehe und zurückgeworfen auf sich selbst, begann Inge Jens, sich intensiv auseinanderzusetzen mit der Erkrankung ihres Mannes, den sie aufopferungsvoll bis zu seinem Tod im Jahr 2013 pflegte. 3 Jahre danach veröffentlichte sie ihr vielbeachtetes Buch »Langsames Entschwinden vom Leben mit einem Demenzkranken«. Im Jahr 2020 dann der nächste schwere Schicksalsschlag. Inge Jens musste ihren Sohn Tillmann zu Grabe tragen. Dennoch dachte sie rückblickend in Dankbarkeit an ihr ereignisreiches und erfülltes Leben.
Sie war nicht nur die Frau von und Autorin von und Herausgeberin von, sondern sie hat auch das Geistesleben der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg begleitet und mitgestaltet. Darüber habe ich mit dem Thomas-Mann-Forscher und Buchautor Tillmann Lahme gesprochen, der viele Bücher zur Familie Mann veröffentlicht hat. Denn sie gehörte ja auch, Inge Jens, schon früh der Gruppe 47 an.
Sie war mit dabei, ziemlich schnell sogar, und in gewisser Weise auch da erst einmal an der Seite ihres Mannes, der dann eine Rolle gespielt hat. Der wurde dann ja auch der Präsident des PEN und war also sehr früh auch schon in dieser Gruppe dabei und hatte eine Rolle. Und sie war gewissermaßen die Frau an der Seite. Sie hat das mal in einem Interview vor gar nicht langer Zeit beschrieben, wie seltsam das auch war, weil man dort quasi als Anhängsel, Gag und als Frau überhaupt keine Möglichkeit hatte, beteiligt zu werden. Es war nicht erwünscht, dass man da was sagt. Und sie meinte, so im Nachhinein kam ihr das erst so richtig in den Sinn, wie blöde das eigentlich war. Und dass das dann auch Auswirkungen hatte auf die anderen, also die, die dann auch wirklich als Schriftstellerinnen da waren, wie Ilse Eichinger oder Ingeborg Bachmann, dass die dann eben auch eigentlich wenig gesprochen haben. Und sie war dabei, sie hat dort in gewisser Weise auch da eine Rolle gespielt, sie hat in Tübingen eine Rolle gespielt, sie hat in der Friedensbewegung eine Rolle gespielt, in der ihr Mann und sie also auch sehr prominent und sehr engagiert tätig waren.
Frau Thomas Mann, das Leben der Katharina Pringsheim aus dem Jahr 2003 ist zu nennen, aber ganz wichtig, und darüber würde ich gerne mit Ihnen noch sprechen, ist die Herausgabe der Thomas Mann Tagebücher aus den Jahren 1944 bis 1955. Da sind sich alle einig, dass das eine große philologische Tat war. Das heißt, da wird der ganze Kosmos auch nochmal des frühen intellektuellen Deutschlands aufgerufen, oder?
Und sie tut das in einer Zeit, in der Thomas Mann in gewisser Weise auch noch nicht der Thomas Mann ist, als den wir ihn heute kennen. Also in gewisser Weise ist er ja jetzt politisch nicht mehr umkämpft, wie er das in den 70er und 80er Jahren mal war. Also Inge Jens übernimmt in den 80er Jahren dieses Tagebuchprojekt. Es sind 5 Bände erschienen, die hat Peter de Mendelssohn herausgegeben. Also es sind wirklich sehr gut edierte Tagebücher. Und in der Tat, sie hat diese unfassbar interessante Zeit, das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Zeit danach, in der sich dann also irgendwie das Nachdeutschland konstituiert. Und man sich fragt, wo geht es hin und welche politische Richtung nimmt das? Wie gehen wir mit den Leuten im Exil um? Da war ja Thomas Mann vielleicht überhaupt die prominenteste Stimme. Und bis hin in die Überlegung, ob er nicht eine herausgehobene Rolle in Nachkriegsdeutschland spielen sollte. Familie Mann witzelt dann schon herum, wie schöne Familienpolitik sie machen könnten, wenn der Vater dann irgendwie eine Bundespräsidentenrolle oder so etwas übernimmt. Und das ist nicht nur Scherz. Und in diese Zeit, das bringt sie uns noch einmal nahe mit ganz präzisen und sehr großem Kommentar, der auch notwendig ist, damit man das alles richtig versteht. Und ich glaube, das ist überhaupt der Weg. Also da startet sie. Und das ist auch für Inge Jens der Weg, der dann in die Biografie von Katja Mann mündet.
Sagt Tillmann Lahme zum Tod von Inge Jens, die in Tübingen gestorben ist. Das war Kultur heute mit Michael Köhler. Meine Kollegin Nina Fröhling meinte heute, die Sendung sei ja ein bisschen so wie unter Palmen bei dem kalifornischen Schwerpunkt dieser Ausgabe. Ganz so zitronig dürfen Sie sich einen Tag am ersten Weihnachtstag im leeren Funkhaus nun auch nicht vorstellen, aber wir waren gern da. Frohe Weihnachten.